Am Anfang ein Gedankenexperiment. Stellt euch einmal vor, ein junger Mann aus unserer Gemeinde hätte den Wunsch, sich taufen zu lassen. Und alles läuft nach Plan, er macht einen Taufvorbereitungskurs. Und wie das so üblich ist, 14 Tage vor der geplanten Taufe, gibt er ein Zeugnis in der Gemeinde. Und dann passiert es aber. In seinem Zeugnis outet sich der junge Mann als ein Mensch, der homosexuelle Neigungen hat und bekennt sogar, dass er zu einem Mitarbeiter in der Gemeinde auch sich hingezogen fühlt. Die Gemeindeleitung zieht sich hinterher zurück und berät, was sie nun machen soll. Soll der junge Mann getauft werden oder nicht? Und ich möchte die Frage einfach mal weitergeben an euch. Ihr könnt drüber nachdenken. Wie hättet ihr entschieden? Darf der junge Mann getauft werden oder nicht? Wir kommen dann später noch mal drauf zurück. In der Predigt soll es heute um Regeln gehen. An der Fachhochschule ist seit einer Woche wieder Prüfungszeit. Und sowohl die Studenten als auch die Dozenten erwarten, dass bei den Prüfungen alles mit rechten Dingen zugeht. Und dafür gibt es Regeln, die eingehalten werden müssen. So müssen zum Beispiel während einer Predigt alle Handys ausgeschaltet bleiben. Warum? Es ist ganz klar. Sonst während einer Prüfung. Sonst könnte man ganz einfach, was habe ich gesagt? Entschuldigung. Natürlich während einer Prüfung, sonst könnte man ganz einfach die Lösung für eine Aufgabe sich schnell aus dem Internet oder per SMS von einem Freund besorgen. Aber nicht nur bei Prüfungen sorgen Regeln in unserem Leben dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass wir nicht ins Chaos versinken. Selbst in unserer Gemeinde gibt es Regeln, die wir einhalten, auch für das Leben eines jeden Christen. Manche Dinge, das ist uns klar, die tut man als Christ einfach nicht. Und wer sich nicht an die Regeln hält, nun, der muss mit Konsequenzen rechnen. Doch was, liebe Gemeinde, wenn sich Gott nicht an die Regeln hält? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen und bitte euch, genau hinzuhören. Etwas an dieser Geschichte kann eigentlich gar nicht sein. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte, aus dem begonnenen Kapitel 10, die Verse 21 bis 34. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. »Steh auf«, sagte er, »ich bin auch nur ein Mensch.« Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Er sagte: »Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt.« Cornelius erwiderte: »Vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen 3 Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius«, sagte er, »Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir, und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Nun, liebe Gemeinde, habt ihr es rausgekriegt? Was an dieser Geschichte kann eigentlich nicht stimmen? Es ist ein Satz, der jeden Juden damals hätte aufhorchen lassen, und zwar dieser. Während Petrus sich mit Cornelius unterhielt, betrat er dessen Haus. Dass ein Jude das Haus eines Ausländers betrat, das war undenkbar. Das war ein Verstoß gegen die jüdischen Reinheitsgebote. Cornelius war ein Centurio, ein römischer Hauptmann, der Oberbefehlshaber der in Caesarea stationierten Hundertschaft des römischen Heeres. Dieser Hauptmann war bei der jüdischen Bevölkerung sehr beliebt. Er spendete viel Geld an Arme. Er glaubte sogar an den Gott Israels. Aber er war Ausländer, ein Fremder für die Juden. Und ein Jude galt als unrein, wenn er das Haus eines Fremden betrat. So waren die Regeln. Wie ernst den Juden das Halten dieses Reinheitsgebotes war, sieht man an einer anderen Geschichte, die ein paar Jahrzehnte vorher sich ereignete. Als Jesus, der Sohn Gottes, nach einem Verhör dem römischen Gouverneur Pontius Pilatus vorgeführt werden soll, gab es eine ganz ähnliche Situation. Nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 18. Die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kaiphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Es war den Juden wichtig, die Reinheitsgebote zu befolgen. Und trotzdem setzt sich Petrus an dieser Stelle über dieses Gebot hinweg, als ob diese Regel nicht für ihn gelten würde. Aber so ganz freiwillig machte er das nicht. Wäre es nur nach ihm gegangen, er wäre gar nicht nach Caesarea gekommen. Immerhin musste er dafür einen 50 Kilometer langen Fußmarsch auf sich nehmen. Wäre es nach Petrus gegangen, er wäre wohl in Joppe geblieben. In Joppe war er hoch angesehen. Er hatte dort vor langer Zeit eine Frau namens Tabitha vom Tode wieder auferweckt, eine Jüngerin, die wegen ihres weiten Herzens und ihrer vielen guten Taten stadtbekannt und überall beliebt war. Vermutlich hatte man Petrus sogar wegen dieser Sache überredet, in Joppe erstmal zu bleiben. Und dieser Bitte kam er gerne nach. Es heißt, dass Petrus eine lange Zeit dort in Joppe blieb. Was er dort machte, davon lesen wir in der Bibel nichts. Joppe, diese alte Hafenstadt am Mittelmeer, ist uns heute besser bekannt als Jaffa, dieser Stadtteil von Tel Aviv, Stadt der Orangenhaine. Und Petrus suchte sich in dieser Stadt eine Herberge, die einem Namensvetter gehörte, Simon dem Gerber. Die stand nicht irgendwo in der Stadt, sondern direkt am Strand von Jaffa und hatte sogar eine Dachterrasse mit Blick aufs Mittelmeer. Könnt ihr euch bei dieser Aussicht vorstellen, dass Petrus sich dort wohlfühlte und lange dort blieb? Ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Und vermutlich wäre er auch noch länger dort geblieben, wenn ihn Gott nicht aus seinem Urlaub dort rausgeholt hätte. Da saß er nämlich gerade dort oben auf der Dachterrasse und betete. Darüber wurde es Mittag und er bekam Hunger. Da bat er um ein Mittagessen, Er hatte also nicht nur eine Übernachtung dort, sondern die Verpflegung war auch gleich mit inklusive. Doch während er sich auf das schmackhafte Essen freute, hatte er einen Traum. Vor seine Nase wurde ein weißes Tischtuch gehalten. Und als er hineinsah, um vielleicht was Essbares dort zu entdecken, sah er stattdessen lauter Krabbeltiere, Käfer, Echsen und anderes Getier. Und eine Stimme sagte: Schlachte und iss. Das ist nicht lustig, dem hungrigen Petrus so etwas zum Essen anzubieten. Igitt. Aber Petrus wäre kein gestandener Jude gewesen, wenn er nicht begründen könnte, warum er das nicht essen soll. Denn er berief sich auf ein Reinheitsgebot aus dem dritten Buch Mose. Alles, was auf dem Bauch kriecht und alles, was auf vier und mehr Füßen geht, unter allem, was auf der Erde kriecht, dürft ihr nicht essen, denn es soll euch ein Gräuel sein. Doch die Stimme in dem Traum antwortete: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Ist das nicht der Hammer? Gott fordert in dieser Situation den Petrus auf, eine Regel zu brechen. Ein jahrhundertealtes Reinheitsgebot zu missachten, ein Gebot, das genauso in der Bibel aufgeschrieben ist. Das soll Petrus im Auftrag Gottes missachten. Das musste der Petrus erst mal verdauen. Das hat ihn ganz schön verwirrt. Und während er noch über diesen Traum nachsann, klopften die drei Männer an die Tür der Herberge, die im Auftrag des Hauptmanns Cornelius kamen, und baten Petrus, mit ihm mitzukommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man dem Petrus seine Verwirrung angesehen. Jedenfalls sind, als Petrus nach Caesarea aufbrach, vorsichtshalber ein paar Geschwister aus seiner Gemeinde mitgegangen. Für alle Fälle, man weiß ja nie. Und so kam er nach einem langen Fußmarsch nach Caesarea Maritima, in die Stadt, die Herodes der Große zu Ehren des Kaisers Augustus am Meer errichten ließ. Deswegen heißt die Stadt Caesarea, so wie der Cäsar, der Kaiser. Und dort in Caesarea, da passiert es. Petrus betritt das Haus eines Fremden, obwohl das gegen die jüdischen Reinheitsgebote verstieß. Warum machte er das? Was hat das für einen Sinn? Ich glaube, diese Frage hat den Petrus den ganzen Weg über von Joppe bis Caesarea bewegt. Warum hatte Gott ihn schon in Joppe auf der Dachterrasse aufgefordert, die jüdischen Reinheitsgebote zu brechen? Doch hier, vor dem Haus des Cornelius, geht dem Petrus ein Licht auf. Auf einmal ist ihm der Sinn seines Traumes völlig klar. Er gibt die Antwort gleich selbst in den Worten, die auch zu unserem Bibeltext gehören, die ich euch aber vorhin unterschlagen habe. Ich lese sie jetzt, ist der Vers 28. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Also nochmal, Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Der Petrus hat's begriffen. Wozu doch so ein Tuch mit Krabbeltieren gut sein kann? So wie Petrus diese Tiere als unrein ansah, so betrachtete er als Jude auch Ausländer. Sie waren in den Augen der Juden unrein. Das war keine böse Absicht. So waren eben die Regeln. Diese Regeln, die wurden einst zum Schutz des Volkes Israel vor Krankheiten und vor dem schädigenden Einfluss fremder Völker erlassen, hatten durchaus ihren Sinn. Und wer eine Regel übertritt, der muss mit Konsequenzen rechnen. Das ist doch hier nicht anders. Doch was waren die Konsequenzen? Wenn man die Geschichte weiterliest, erfährt man, dass sich Petrus mit dieser Aktion in seiner Heimatgemeinde in Jerusalem so richtig Ärger eingehandelt hatte. Als er wieder dorthin zurückkehrte, stellte ihn die Gemeindeleitung zur Rede. Er musste sich für seine Übertretung rechtfertigen. Nun, ich denke, mit dieser Konsequenz hat er gerechnet. Aber daneben gab es andere Konsequenzen, die Petrus so ganz gewiss nicht erwarten konnte. Zunächst einmal nutzt er die Gelegenheit, die ihm geboten wurde, und predigte vor dem Hauptmann, seiner Familie und seinen Freunden das Evangelium vom Reich Gottes, zu dem wir durch Jesus Zugang bekommen haben. Und das Unfassbare geschieht. Alle, die zuhörten, wurden Christen. Die Geschwister aus der Gemeinde Joppe, die Petrus sicherheitshalber begleitet hatten, die entsetzten sich darüber. Übertritt der von ihnen so hochgeschätzte Petrus ein jahrhundertealtes biblisches Gebot und dann kommt auch noch der Heilige Geist auf die Heiden. Das war für die Judenchristen damals unfassbar. Und es sollte auch noch eine lange Zeit dauern, bis sich in den Köpfen der Judenchristen der Gedanke durchsetzen konnte, dass das Evangelium auch Menschen außerhalb Israels erreichen sollte. Die Übertretung einer Regel stand am Anfang der Heidenmission, durch die das Evangelium sich auf der ganzen Welt ausbreiten konnte und so auch zu uns kam. Wir säßen vermutlich heute hier nicht zusammen, wenn Petrus damals auf das Einhalten des Reinheitsgebots bestanden hätte. Doch gibt es so etwas auch bei uns? Gibt es auch in unserem Leben Regeln, die wir übertreten sollten? Haben wir als Christen uns selbst oder anderen Mitmenschen Regeln auferlegt, die uns eigentlich schützen sollten, dabei aber etwas Gutes verhindern? Dass ein Christ zum Beispiel nicht tanzen darf, diese Regel ist Gott sei Dank heute überholt. Aber andere Regeln haben immer noch Bestandsschutz. Als frisch bekehrter Jugendlicher besuchte ich in den 80er Jahren regelmäßig die Jugendstunden in unserem Gemeindehaus im Erzgebirge. Wir Jugendlichen verstanden uns prächtig und freuten uns sehr darüber, dass uns in einem Sommer jemand aus der Gemeinde eine Tischtennisplatte schenkte. Fortan spielten wir jeden Samstagnachmittag vor dem Gemeindehaus Tischtennis. Und wie selbstverständlich kamen auch junge Leute dazu, die keine Christen waren. Warum auch nicht? Doch dann wurde es kalt, der Winter kam und wir konnten nicht mehr draußen spielen. Wir überlegten und dann kam uns eine Idee. Wir räumten am Samstagnachmittag im hinteren Teil des Gemeindesaals die Stühle beiseite und stellten die Tischtennisplatte in den Raum, um dort zu spielen. Hinterher am Abend räumten wir die Platte wieder weg, stellten die Stühle wieder hin, machten alles wieder so, wie es vorher war. Das ging ein paar Wochen gut. Doch dann gab es einen älteren Herrn in der Gemeinde, dem das nicht gefiel, und er setzte tatsächlich durch, dass wir nicht mehr in der Gemeinde Tischtennis spielen durften. Die Begründung lautete, wir würden damit den Gemeinderaum entweihen. Nun, einen anderen Raum gab es in der Gemeinde nicht, und so wurde durch eine Regel die Möglichkeit genommen, mit Nichtchristen ins Gespräch zu kommen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Regeln sind nichts grundsätzlich Schlechtes. Viele Regeln machen ja Sinn und sind wichtig, um Chaos zu vermeiden und auch für unseren Schutz. Manchmal jedoch sind Regeln, die wir uns und anderen auferlegen, auch Ausdruck einer Unsicherheit. Vor Gott ja keinen Fehler zu begehen, also sind wir lieber noch ein bisschen strenger. Das war sicher auch die Motivation der Juden damals für das Einhalten der Reinheitsgebote. Sie hatten Angst, sich zu verunreinigen. Aber Angst ist kein guter Ratgeber. Denn hätte Petrus aus Angst, sich zu verunreinigen, dieses Gebot eingehalten, es wäre, wie wir jetzt wissen, in dieser Situation grundfalsch gewesen. Aber wie kann ich denn wissen, wann eine Regel gut für mich ist und wann ich sie lieber übertreten sollte? Dazu habe ich drei Gedankenanstöße, drei Fragen, mit denen ihr eure Regeln überprüfen könnt. Erstens, fördern meine Regeln meine persönliche Entwicklung derart, dass ich mich als Christ frei entfalten kann, oder werde ich von der Last meiner Regeln erdrückt? Zweitens, dienen unsere Regeln dem gedeihlichen Miteinander von Menschen in unserer Gemeinde oder führen sie dazu, dass sich Menschen enttäuscht von uns abwenden? Drittens, ermöglichen unsere Regeln, dass Gottes Leben in unserer Gemeinde zur bestimmenden Kraft wird, oder verhindern unsere Regeln Gottes Wirken unter uns? Ich denke, das sind drei Fragen. Und die Frage dahinter ist immer, wem nützt es, eine Regel einzuhalten? Ist es gut für uns, für andere, oder ist es eben nicht gut? Das sollten wir überprüfen. Und ganz praktisch helfen können uns diese Überprüfung, diese Fragen, wenn es darum geht, welche Bedingungen ein Mensch erfüllen muss, bevor er zu uns, zu unserer Gemeinde gehören darf. Wann lassen wir einen Mensch zur Taufe zu? Klar, er muss sein Leben Jesus übergeben haben und die Vergebung für sich in Anspruch nehmen. Und außerdem? Darf er ein Ausländer sein? Nun, diese Frage stellte sich bei Petrus, bei uns heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich möchte es mal ein bisschen überspitzen, denn das kann durchaus mal passieren. Darf er mit Springerstiefeln und Glatze zu uns kommen? Darf er schmutzig sein oder auch mit einer Alkoholfahne versehen? Darf er wilde Partys feiern? Darf er eine andere sexuelle Neigung haben, als wir für gut und richtig halten? Damit sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Ihr erinnert euch, ein junger Mann möchte sich taufen lassen, ist bekennender Christ, outet sich aber als Homosexueller. Und die Frage lautete, darf er getauft werden oder nicht? Die Gemeindeleitung beriet und teilte dem jungen Mann folgende Entscheidung mit. Du bist würdig, getauft zu werden. Du bist es wert, als Mensch zu Gott zu gehören. Und so wurde er getauft und in die Gemeinde aufgenommen. Das ist eine wahre Geschichte. Wenn ein Mensch von Gott als Kind angenommen wird, dann gibt es keinen Grund für uns, ihm den Zugang zur Gemeinde zu verwehren. Wenn unser Kopf und unsere Regeln etwas anderes behaupten, dann sollten wir uns an dieses Tuch mit den Krabbeltieren erinnern, damit auch wir, wie Petrus, sagen können, Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er anders denkt und ist. Amen.